Vor zwei Wochen haben wir uns mit Matthäus 6, Vers 5 bis 13 beschäftigt. Und das ist dieser Abschnitt in der Bibel, in dem Jesus seinen Jüngern durch das Vaterunser erklärt, wie man betet. Wir haben uns damals ein bisschen näher damit beschäftigt, was es bedeutet, als Jesus den Jüngern gesagt hat, wenn ihr betet. Dabei haben wir festgestellt, dass er ihnen gezeigt hat, wie sie nicht beten sollen, aber auch, wie sie stattdessen beten sollen. Letztlich lässt es sich so weit runterbrechen, dass ich sagen kann, unser Gebet soll eine Unterhaltung sein. Eine Unterhaltung zwischen uns und Gott. Hans-Peter Reuer, der war doch Österreicher, kein Amerikaner. Hans-Peter Reuer hat vor etwa 22 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Nach dem Amen bete weiter«, was genau das Problem beschreibt, das wir heute haben. Also einfach mal eine Buchempfehlung, das ist wirklich gut. Aber allein schon der Titel sagt uns sehr viel. »Nach dem Amen bete weiter«. Bei uns ist das Gebet oft ein abgegrenzter Abschnitt in unserem Tagesablauf. Ein Abschnitt, den wir dann mit Amen abschließen und dann widmen wir uns wieder dem normalen Leben. Dabei ist Gott doch immer bei uns. Wir können immer mit ihm reden. Wir können immer beten. Wir können uns immer mit ihm unterhalten. Und deshalb sollten wir uns vielleicht wirklich angewöhnen, einfach weiter zu beten, nachdem wir Amen gesagt haben. Gott ist dann immer noch da. Und deshalb können wir weiterreden. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann kann wirklich das dabei herauskommen, wozu Paulus uns Christen in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 aufgefordert hat. Nämlich, betet ohne Unterlass. Betet immer. Das geht nur durch eine intime Beziehung und durch eine echte Unterhaltung. Nicht durch ein abgeschlossenes Gebet, sondern durch eine Beziehung. So eine Unterhaltung würde niemals zustande kommen, wenn wir einfach nur irgendwelche Worte rezitieren, ohne darüber nachzudenken, was wir da überhaupt sagen. Das bedeutet nicht, dass wir keine vorgefertigten Gebete beten dürfen. Aber wir müssen meinen, was wir beten. Es wird auch keine Unterhaltung werden, wenn wir eigentlich gar nicht wirklich mit Gott reden, sondern mehr für die Leute um uns herum beten, weil die uns dann ja zuhören müssen. Jesus erklärte seinen Jüngern daher, dass sie das eben nicht so machen sollen. Aber anschließend sagte er, darum sollt ihr so beten. Und dann sprach er die Worte, die wir als das Vaterunser kennen. Aber denkt dran, es ist leicht, den Fehler zu machen, dass das Vaterunser genau das wird, wovor Jesus seine Jünger gewarnt hat. Nämlich einfach nur dahingeplapperte Worte mit andauernden und oberflächlichen Wiederholungen. Nochmal, das heißt nicht, dass wir das Vaterunser nicht beten dürfen. Ganz im Gegenteil. Wir werden ja sogar dazu ermutigt. Aber es bringt nichts, die Worte nur zu wiederholen, ohne sie ernst zu meinen. Oder gar ohne zu wissen, was wir da von uns geben. Und lasst uns deshalb etwas tiefer in das Vaterunser einsteigen und lasst uns sehen, was wir daraus für unsere Gebete lernen können. Aber zunächst möchte ich nochmal diesen ganzen Text, den Predigttext aus Matthäus 6, Vers 5 bis 13 vorlesen. Und dort steht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus begann das Gebet mit den Worten, Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Damit begann Jesus, indem er seinen Jüngern erstmal erklärte, zu wem sie beten sollen. Und er zeigte die Voraussetzung für unsere Beziehung zu Gott. Dieser Gedanke, dass Gott unser Vater ist, war für die Menschen damals etwas Neues, etwas Revolutionäres. Sie kannten das nicht. Im Alten Testament lässt sich diese Vorstellung zwar finden, aber nur, wenn man gezielt danach sucht. Gott als Vater kannten die Leute nicht. Wir heute überlesen das schnell, weil wir das ja schon mal irgendwo gehört haben, spätestens im Vaterunser. Aber die Menschen zu Jesu Zeit, für die war das revolutionär. Und damit kommt die größte Besonderheit des Vaterunsers bereits ganz am Anfang. Gott ist unser Vater. Gott ist unser Vater. Und er möchte, dass wir in dieser Vater-Kind-Beziehung mit ihm leben. Natürlich kann es sein, dass dieser Gedanke für den einen oder anderen von euch gar nicht so toll klingt, weil ihr in eurer Kindheit vielleicht schlechte Erfahrungen mit eurem irdischen Vater gemacht habt. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass unser Bild eines Vaters jetzt nicht die Worte Jesu verfälscht. Denn der Vater, von dem Jesus gesprochen hat, ist ein liebevoller, fürsorglicher, beschützender Vater. Ein Vater so, wie ein Vater eben sein soll. Und der Name dieses liebenden Vaters soll jetzt geheiligt werden. Was am Anfang eines solchen Gebetes natürlich gut passt. Es ist ja schließlich klar, dass wir seinen Namen nicht in der einen Minute beleidigen und ihn dann in der nächsten Minute im Gebet anrufen können. Deshalb sollten wir ihn in Ehren halten. Gottes Namen heilig zu halten bedeutet, dass wir ihn nicht banalisieren, dass wir ihn nicht als Fluch oder einfach nur so als Ausruf nutzen. Er sollte nicht in den Dreck gezogen werden. Eigentlich sollten wir es ganz, ich sage es mal, normal machen, ihn eigentlich am besten nur benutzen, wenn wir mit Gott reden oder wenn wir über Gott reden. Aber da wir als Christen Christus auf dieser Erde repräsentieren, denke ich dabei auch an alles, womit wir Christus entehren. Situationen, bei denen wir als Christen auftreten und Gott dabei alles andere als ehren. Ich denke da an unseren kompletten Lebensstil. Ich denke an unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Ist da immer Christus verherrlicht oder nicht? Oder ich denke an den Fisch am Auto eines Verkehrsraudis. Auch wenn wir als Christen eigentlich Himmelsbürger sind, gelten die Verkehrsregeln und andere Gesetze auch für uns. Und wenn wir sagen, dass wir Christen sind und uns verhalten wie irgend so ein Chaot, dann entehren wir damit Christus, weil ein schlechtes Licht auf ihn fällt. Aber zurück zum Vaterunser. Uns muss klar sein, unser Gebet ist an den Gerechten, an den Allmächtigen, an den Heiligen und uns liebenden Vater gerichtet. Es ist eine Unterhaltung mit ihm, die wir in unserem Gebet führen. Jesus fuhr in Vers 10 fort mit den Worten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wofür beten wir hier eigentlich? Die Leute, mit denen Jesus redete, die hatten eine sehr klare Vorstellung davon, wie das Reich Gottes aussehen würde. Für sie bedeutete das Kommen des Reichs Gottes, dass die römischen Unterdrücker gestürzt würden. Aber das war nicht das, was Jesus im Sinn hatte, als er vom Reich Gottes sprach. Und das wird deutlich in dem, was Jesus über das Himmelreich gesagt hat. In Matthäus 18, Vers 1, da fragten die Jünger Jesus: Wer ist doch der Größte im Himmelsreich? Dann nahm Jesus ein Kind und stellte es in ihre Mitte und sagte dann in Vers 3, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das klingt nicht nach einem politischen oder militärischen Reich. Nein, ganz im Gegenteil. Aber die Tatsache, dass Jesus oft über das Reich Gottes oder über das Himmelreich gesprochen hat, deutet darauf hin, dass es für ihn wirklich von großer Bedeutung war. In Lukas 4, Vers 43 sagt er sogar: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Deshalb ist er gekommen. Für Jesus war es ein großes Bedürfnis, über das Reich Gottes zu reden. Das hatte für ihn so eine hohe Priorität, dass es für ihn eine Verpflichtung war, darüber zu reden. Er konnte sagen: Ich kann nicht schweigen von dem, was Gott getan hat. Aber worum geht es letztlich bei der Bitte im Vaterunser? Um das rauszufinden, müssen wir daran denken, dass Jesus ein Jude war. Und als Jude redete er wie ein Jude. Er argumentierte wie ein Jude und er lehrte wie ein Jude. Und in diesem Fall, denke ich, benutzte er ein sehr jüdisches literarisches Mittel namens Parallelismus. Das bedeutet, eine Aussage zu machen und diese dann zu erklären, indem sie in abgewandelter Form nochmal wiederholt wird. Das ist so, als würde ich sagen: Es ist ein schöner Tag, es ist warm und sonnig. Zwei Statements: Es ist ein schöner Tag, ist die erste Aussage, es ist warm und sonnig, ist die zweite Aussage, und diese Aussage, die erklärt die erste Aussage genauer, auch wenn sie sie so ein bisschen nochmal wiederholt. Es ist ein schöner Tag, weil es warm und sonnig ist. Parallelismen können wir häufig in den Psalmen sehen, eigentlich fast dauernd. Psalm 23 beginnt mit den Worten: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die erste Aussage ist: Gott ist mein Hirte. Und die zweite erklärt, dass mir deshalb nichts mangeln wird. Oder Psalm 44, Vers 1. Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt. Erste Aussage: Wir haben es gehört. Zweite Aussage: Weil es uns unsere Väter erzählt haben. Immer wieder nutzten die Psalmisten diese Parallelismen, um ihre Aussage näher zu erläutern. Und genau dasselbe hat Jesus im Vaterunser auch gemacht. Jesus hat gesagt: Dein Reich komme. Das ist die erste Aussage. Und er erklärte diese Aussage, indem er anfügte: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was bedeutet es also, dass Gottes Reich kommt? Es bedeutet, dass sein Wille auf der Erde umgesetzt wird. In der Gemeinde, im Leben eines Christen, in der Politik, überall. Dein Reich komme, indem dein Wille geschehe. Das Reich Gottes kommt, wenn sein Wille getan wird. Das Wesen des Reichs Gottes besteht darin, dass wir dem Willen Gottes gehorchen. Dieses Reich Gottes hat nichts mit Nationen und Ländern zu tun, sondern es ist etwas, was im Herzen eines jeden von uns geschieht, wenn wir seinem Willen folgen. Und eigentlich ist das gar nicht so schwer. Eigentlich. Denn auf zwei Dinge kannst du dich als Christ verlassen, wenn du sagst, dein Wille geschehe. Nämlich erstens kannst du dir sicher sein, dass Gott weiß, was er tut. Bist du jemals mit irgendeiner Sache zu einem Experten gegangen, um irgendwas reparieren zu lassen oder so? Hast du das schon mal gemacht? Wenn du zu einem Experten gehst, also zu einem, dem du wirklich vertraust, dann sagst du sowas wie: Mach, was nötig ist. Das, was du für das Beste hältst. Warum sagst du sowas? Weil du weißt, dass der Experte mehr weiß als du. Und wisst ihr, was Profis oder Experten wirklich frustriert oder nervt oder gar nicht leiden können? Wenn jemand, der sich nicht auskennt, versucht, ihnen zu erklären, was sie machen sollen und wie sie das machen sollen. Ihr wisst schon, wie so ein Typ, der sein Auto in die Werkstatt bringt und dem Mechaniker erklärt, was los ist und wie man das am besten repariert. Ich bin mir sicher, dass da mehr als nur ein Mechaniker am liebsten sagen würde: Hey, wenn du so viel weißt, dann mach's doch selbst. Gott weiß ganz genau, was getan werden muss. Und er weiß auch, wie es getan werden muss. Da kannst du dir sicher sein. Deshalb ist es gut, wenn sein Wille geschieht und du ihm gehorchst. Auch wenn das manchmal ein bisschen anders aussieht, als man sich das so vorstellt, ne? Aber Gott weiß, was das Beste ist. Und zweitens kannst du dir sicher sein, dass Gott dich liebt. Wenn du in den Evangelien liest, dann siehst du, wie Jesus zu seinem Vater betete, bei dem er wusste, dass er ihn liebt. Ihm war klar, mein Vater liebt mich. Und daran gab es keinen Zweifel. Und Gott liebt uns auch. Wir dienen keinem grausamen Gott, der irgendwelche Spielchen mit uns spielt. Einige Menschen sehen Gott als so eine Art kosmischen Schachspieler, der vielleicht sogar noch seinen Spaß daran hat, wenn er irgendwo einen Bauer verliert. Aber so ist Gott nicht. Wir dienen einem Gott, dessen größte Eigenschaft die Liebe ist. Und deshalb wird uns in 1. Johannes 4, Vers 16 bezeugt, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Und wenn uns klar ist, dass Gott uns liebt, dann ist es viel einfacher zu sagen, dein Wille geschehe. Denn wir wissen, dass jemand, der uns liebt, nichts Schlechtes für uns will. Das macht es einfacher, ihm zu gehorchen. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Denn von unserer menschlichen Natur her fällt es uns immer schwer, jemand anderem die Kontrolle über uns abzugeben. Aber es ist zumindest etwas einfacher, wenn wir uns klar machen, dass Gott uns liebt. Gott ist ein uns liebender Experte. Und deshalb ist es gut für uns, wenn sein Wille geschieht und wir uns seinem Willen unterstellen. Aber im Vaterunser geht es ja um mehr als nur das. Nachdem uns klar ist, dass das Gebet eine Unterhaltung mit unserem liebenden Vater ist und wir uns ihm unterstellt haben, erinnert uns Jesus daran, dass wir bei allem, was wir brauchen, von Gott abhängig sind. Bei allem. Und Jesus zeigt uns, dass es nicht egoistisch ist, für uns selbst zu beten. Das muss man uns auch manchmal sagen. Wir dürfen auch für uns beten. Manche übertreiben es in die eine Richtung, manche übertreiben es in die andere Richtung. Aber wichtig, wir dürfen für uns beten. Und deshalb hat Jesus zu seinen Jüngern in Vers 11 gesagt, dass sie beten sollen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das hier, das scheint der einfachste Teil des Vaterunsers zu sein. Aber lasst mich euch mal was erklären. Nichts ist so einfach, dass es von einem Theologen nicht verkompliziert werden könnte. Jemand hat mal gesagt, ein Theologe nimmt die einfachen Dinge und macht sie schwierig. Das liegt am Prediger, die schwierigen Dinge zu nehmen und sie wieder einfach zu machen. Und so ist es auch hier. Ich habe ein paar Beispiele für euch. Einige sagen, dass das Brot für das Brot beim Abendmahl steht. Was wir hier beten, bedeutet demzufolge eigentlich so viel wie, Herr, lass du mich jeden Tag Abendmahl feiern. Ist doch schön, oder? Andere sagen, dass es hier im Vaterunser eigentlich um geistliche Nahrung geht. Also um das Wort Gottes, die Bibel. Und so sagen diese Leute, dass wir letztlich beten, Herr, ernähre mich täglich mit deinem Wort. Boah, finde ich super. Und dann gibt es da noch diejenigen, die sagen, dass dieses Brot auf Jesus verweist, der von sich selbst in Johannes 6, Vers 35 sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und somit beten wir im Vater unser eigentlich sowas wie, Herr, lass mich täglich deine Gegenwart genießen. Boah, genial. Lasst mich euch nun angesichts all dieser bedeutenden Theorien verschiedener Gelehrter meine Theorie mitteilen. Passt auf, wird tiefgründig. Ich denke, was Jesus mit dieser Bitte meinte, ist, bitte gib uns heute unser tägliches Brot. Ich denke, es geht hier einfach nur um eine Bitte an Gott, dass er uns die Dinge, die wir täglich brauchen, zur Verfügung stellt. Ist tiefgründig, oder? Noch vor etwa 100 Jahren war es in fast allen Teilen der Welt normal, dass der Lebensunterhalt durch die Landwirtschaft gesichert werden musste. So nach dem Motto, wenn ich heute nichts ernte, kann ich morgen nichts essen. Und in vielen Teilen der Welt ist das auch heute noch so. Und vielleicht kommt es bei uns irgendwann auch nochmal, keine Ahnung. Aber deshalb ist es mehr als nur sinnvoll, Gott darum zu bitten, uns zu versorgen. Und trotzdem muss ich zugeben, ist es für uns irgendwie etwas komisch, wenn wir um Brot bitten. Der presbyterianische Pastor John Vernon McGee hat deshalb geschrieben, ich glaube nicht, dass Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen aufstehen und beten sollten, gib uns heute unser tägliches Brot, wenn sie zu Hause einen Braten im Ofen haben. Sie haben schon zu essen. Es ist ein sehr bedeutungsvolles Gebet für diejenigen, die hungrig sind, aber eine wohlgenährte Sonntagmorgengemeinde sollte dies nicht beten, denn für sie ist es nur bedeutungslose Wiederholung. Ist irgendwie was dran, oder? Wir dürfen es natürlich trotzdem beten, sollten uns aber bewusst sein, was es bedeutet. Denn uns muss auch klar sein, dass es bei dieser Bitte nicht nur um unsere nächste Mahlzeit geht. Es geht ganz allgemein um unsere alltäglichen Bedürfnisse. Jesus kam nicht nur, um zu predigen, er kam auch, um zu heilen. Er nahm sich die Zeit, um Menschen Nahrung zu geben. Er kümmerte sich um ihren Durst. Jesus gab den Menschen das, was sie brauchten. Und genau das ist es, was wir im Vaterunser mit der Bitte um Brot zum Ausdruck bringen. Und vielleicht brauchen wir gerade nicht zwingend Brot. Vielleicht würde es dem einen oder anderen auch gut tun, mal etwas weniger Brot zu haben. Aber trotzdem sind wir in unserem Leben von Gott abhängig. Tag für Tag. Und wir sollen und dürfen ihn bitten, um uns das zu geben, was wir brauchen. Wir dürfen ihn auch um mehr bitten. Dürfen wir. Aber um das, was wir brauchen, da sind wir von ihm abhängig. Aber Jesus lehrt uns nicht nur für unsere aktuellen Bedürfnisse zu beten. Er lehrt uns auch, um Vergebung zu bitten. In Vers 12 sagt er, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sehen hier, dass es beim Gebet auch um unsere Vergangenheit geht. Bei der Bitte um Brot, da geht es um die Gegenwart. Hilf uns jetzt bei dem, was wir brauchen. Hier geht es um die Vergangenheit. Es geht um das, was wir getan haben. Das, was wir letzte Woche getan haben. Das, was wir vor 30 Sekunden getan haben. Das, was wir vor vielen Jahren getan haben. Und darum, wie wir mit unseren Nächsten umgehen. Wenn du was vermasselt hast, dann bitte um Vergebung. Und wenn jemand dir gegenüber irgendwas vermasselt hat, vergib ihm. So einfach ist das. Wir können es natürlich verkomplizieren und sagen, ja, aber du verstehst nicht, was ich getan habe. Oder von mir aus auch, ja, aber du verstehst nicht, was der mir angetan hat. Aber Jesus war hier sehr deutlich, als er sagte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du das Vaterunser betest, hast du dann jemals an dieser Stelle gestoppt und überlegt, was du da eigentlich betest? Du bittest Gott, dir genauso zu vergeben, wie du anderen Menschen vergibst. Nicht mehr und nicht weniger. Viele Menschen haben dieselbe Vorstellung von Gott wie der Dichter Heinrich Heine. Als der auf dem Sterbebett lag, sagte sein Priester zu ihm, dass ihm Gott seine Sünden vergeben könne. Und daraufhin antwortete der Dichter, natürlich wird Gott mir vergeben, das ist sein Job. Irgendwie hatte Heinrich Heine da wohl etwas nicht verstanden. John Wesley dagegen schon eher. Der britische General James Edward Oglethorpe, was die für Namen haben, also James, der sagte einmal zu Wesley, ich vergebe niemals und ich vergesse niemals. Und Wesley antwortete darauf, Sir, dann hoffe ich, dass Sie niemals sündigen. Gottes Vergebung uns gegenüber und unsere Vergebung anderen Menschen gegenüber hängen zusammen. Und das war Jesus sehr wichtig, so wichtig, dass er unmittelbar nach dem Vaterunser sogar noch ergänzt hat, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Vergeben und Vergebung. Gott hat uns viel vergeben und deshalb sollen auch wir vergeben. Immer wieder. Ganz egal, wer uns was antut. Und wenn wir es nicht tun, sind wir es, die letztlich darunter leiden, nicht die anderen. Daher denke ich, wir sollten vielleicht auch manchmal beten, Herr, wenn da irgendjemand in meinem Leben ist, dem ich nicht vergeben habe, zeig ihn mir bitte. und hilf mir, ihm zu vergeben. Denn Vergebung ist schwierig, aber Jesus fordert uns dazu auf, zu vergeben, um Vergebung zu bekommen. Als nächstes sagte Jesus in Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht nicht mehr um die Gegenwart und auch nicht um die Vergangenheit. Jetzt geht es um die Zukunft. Wir bitten Gott um Hilfe bei dem, was uns bevorsteht. Führe uns nicht in Versuchung. Um zu verstehen, was wir hier beten, müssen wir überlegen, was unter Versuchung zu verstehen ist. Ich meine, es ist ja klar, dass Gott nicht dafür sorgt, dass wir sündigen, oder? Am Anfang von Jesu Dienst wird uns eine Begebenheit beschrieben, von der wir in Matthäus 4 lesen. Und da heißt es in Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Jesus wurde hier vom Teufel versucht, aber es war der Heilige Geist, der ihn in die Versuchung führte. Warum? Na, um ihn auf die Probe zu stellen und um zu beweisen, dass er dem Teufel widerstehen kann. Und Jesus hat den Test bestanden, auch wenn es sicherlich selbst für Jesus kein Zuckerschlecken wäre, sonst wäre es keine Prüfung. Wenn wir also darum bitten, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt, dann bitten wir ihn darum, dass er uns eine solche Prüfung erspart. Eine Prüfung durch den Bösen. Eine Prüfung durch Satan, der leider real ist. Wir haben hier also wieder so einen Parallelismus. Ne? Bewahre uns vor der Versuchung, indem du uns vom Satan erlöst. Aber das Schöne ist, dass wir in 1. Korinther 10, Vers 13 bereits die passende Zusage haben. Paulus schreibt da, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Jesu Versuchung war sicherlich nicht schön. Versuchungen sind nie schön, aber sie kommen. Aber deshalb ist es durchaus angebracht, Gott darum zu bitten, uns vor einer solchen Versuchung zu bewahren. Aber selbst wenn Versuchungen auf uns zukommen, dürfen wir sicher sein, dass wir sie mit Gottes Hilfe bestehen können. Wir dürfen oder sollten darum bitten, dass keine Versuchungen kommen. Aber wenn sie kommen, dürfen wir wissen, Gott ist da. Und damit kommen wir zum Schluss. Also erst zum Schluss des Vaterunsers und danach dann zum Schluss meiner Predigt. Ich habe gelernt, wenn man sagt, ich komme zum Schluss, dann heißt das in Afrika, dass es noch eine Stunde weitergeht, ne? Okay, also ich komme zum Schluss. Das Vaterunser endet mit den Worten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr in eurer Bibel mitlest, was ich grundsätzlich immer hoffe, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass dieser Satz in eurer Bibel fehlt. In manchen Übersetzungen steht dieser Lobgesang in einer Fußnote. In anderen steht er in eckigen Klammern. Aber warum? Ganz einfach. Das liegt daran, dass diese Worte vermutlich nicht von Jesus stammen. Sie wurden wahrscheinlich von Christen hinzugefügt, die das Vaterunser in ihren Gottesdienst übernommen haben und dabei gemerkt haben, dass irgendwie es schön wäre, noch einen schönen Abschluss dran zu haben. Und sie haben sich gedacht, hey, am Ende des Gebetes sollten wir doch nochmal Gott die Ehre geben. Sein Name soll schließlich geheiligt werden. Und den Gedanken finde ich gut. Ich finde es schön, wenn ein Gebet auf diese Weise endet. Egal, ob uns das jetzt von Jesus so beigebracht wurde oder nicht. Wir haben sowieso den Auftrag, Gottes Namen zu ehren. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir hier beten, dann fällt auf, dass das Vaterunser auf diese Weise ungefähr so aufhört, wie es angefangen hat. Dein Name werde geheiligt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gottes Name wird geheiligt, gepriesen und gelobt. Ist ein schöner Abschluss. Und damit sind wir am Ende. Und können direkt wieder vorne anfangen. Und genau so sollte es sein. Ich meine damit nicht, dass wir direkt wieder von vorne anfangen sollen, wenn wir mit dem Vaterunser durch sind. Genauso sollen wir es ja nicht machen. Wir sollen das Vaterunser ja nicht rosenkranzmäßig vor uns hin plappern. Es ist nicht so, dass wir immer das Vaterunser beten müssen. Wir dürfen es und sollten es vielleicht auch hin und wieder, aber es sollte nicht nur das Vaterunser sein. Es ist auch nicht mal so, dass wir in jedem unserer Gebete immer alle Punkte des Vaterunsers erwähnen müssen. Aber wir dürfen und wir sollen all diese Dinge in unsere Gebete mit aufnehmen, die wir uns im Vaterunser angesehen haben. Vater, hilf mir, zu deiner Ehre zu leben und deinen Willen zu tun. Gib mir bitte, was ich heute brauche. Vergib mir, was gestern war. Und hilf mir, dir morgen treu zu bleiben, denn du bist großartig. Und wenn wir unser Gebet beendet haben, dann sollen und dürfen wir weiter beten. Nach dem Amen bete weiter. Betet ohne Unterlass. Redet weiter mit Gott und unterhaltet euch mit ihm. Das Vaterunser zeigt uns, dass wir mit Gott über alles reden können, was uns beschäftigt. Über unsere Gegenwart, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Mehr hast du in deinem Leben nicht. Über unsere Ängste, unser Versagen und unsere Bedürfnisse. Wir können mit Gott über alles reden. Er möchte es hören, denn er möchte eine Beziehung mit uns führen. Als unser uns liebender Vater. Amen. Und weil das so gut passt, möchte ich gern mit euch das Vaterunser beten. Nicht dahingeplappert, sondern ich möchte, dass ihr euch wirklich darauf konzentriert, was wir da sagen. Und ich möchte, dass ihr es als euer Gebet an Gott nehmt. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.